Herzlich willkommen zu Euskirchen Insight, Innenansichten aus der Kommunalpolitik. In der 9. Folge möchte ich euch berichten vom neuen Rathaus, Euskirchen als kinderfreundliche Kommune und, wie in der letzten Folge angekündigt, euch meine Haushaltsrede vorstellen. Die Ratssitzung, die Ende März stattgefunden hat, war eine ganz besondere, weil es nämlich die letzte im alten Ratssaal an der Kölner Straße war, ganz kurz vor dem Umzug der Verwaltung in die City Süd. Und hier, nämlich im niegelnagelneuen Gebäude an der Vogelroute 1, fand vor dieser letzten Sitzung die offizielle Schlüsselübergabe zum neuen Rathaus statt. Ja, das neue Rathaus, das ist zum einen Sitz der Verwaltung und bietet Raum für mehr als 360 Mitarbeitende. Das Rathaus hat auf der oberen Etage einen ganz großen multifunktionalen Saal, der für Besprechungen und auch für Ratssitzungen genutzt werden kann, solange der noch nicht im neuen Cityforum eingerichtet ist. Und im Keller gibt es ein riesiges Archiv. Zugleich ist das Gebäude aber natürlich nicht nur für die Verwaltung da, sondern vor allem auch Anlaufstelle für die Bürgerinnen und Bürger hier aus Euskirchen und beherbergt im Erdgeschoss das Bürgerbüro, das vorher im alten Rathaus untergebracht war. Wie überhaupt jetzt ganz viele Dienststellen, die vorher über das ganze Stadtgebiet verteilt waren, jetzt endlich gebündelt an einem Ort zu finden sind. Ihr habt es bestimmt in der Presse mehrfach gelesen. Das ist ein riesiges Projekt. Das hat knapp 60 Millionen Euro gekostet. Und die Entscheidung für so ein Projekt, die schüttelt man natürlich nicht mal so einfach aus dem Ärmel. Das ist keine kurzfristige Entscheidung, sondern eine wohlbedachte. Und es ist das Ergebnis eines langen und sorgfältigen politischen Entscheidungsprozesses. Der hat begonnen schon im Jahr 2015, also es ist schon 11 Jahre her, zunächst mal mit einer Machbarkeitsstudie. Die wurde notwendig, weil klar war, dass das Gebäude am Standort an der Kölner Straße ganz dringenden Sanierungsbedarf hatte. Da waren zum einen Mängel im Brandschutz, es brauchte neue Versorgungsleitungen, Schall- und Arbeitsschutz war dringend überholungsbedürftig. Es gab nässe Schäden im Keller und so weiter und so fort. Die Liste ist ziemlich lang. Für diese Probleme musste ohnehin dringend Abhilfe geschaffen werden. Und darüber hinaus gab es zum Beispiel keine Lüftungsanlage. Die energetische Ausstattung war ziemlich katastrophal. Also das Gebäude hatte weder eine Dach- noch eine Fassadendämmung, energetisch sehr ungünstige Fenster. Es war nicht barrierefrei zugänglich und, und. Dazu kam das, was ich eben erwähnt habe. Das Gebäude platzte vom Bedarf her aus allen Nähten, weshalb schon Dienststellen überall über die Stadt verteilt waren. Deshalb war auch die Überlegung, dass es doch sinnvoll sein könnte, baulich zu erweitern und die Dienststellen wieder in das Gebäude hineinzuholen. Dazu reichte der Platz vor Ort nicht aus. So gab es zahlreiche Arbeitskreissitzungen, wo Kosten abgewägt worden sind, überlegt worden ist, was ist tatsächlich sinnvoll. Und so kam es schlussendlich zu der Entscheidung, dass ein Neubau tatsächlich langfristig die wirtschaftlichste und sinnvollste Lösung für dieses Gebäude ist, für den Verwaltungssitz. Dann musste ja auch noch ein Standort gefunden werden, an dem sich das Gebäude realisieren lässt. Und da ist eben der jetzige Standort dann auch festgelegt worden, auch unter dem Aspekt, dass das natürlich ein Areal ist, was lange als Parkplatz genutzt worden ist, brach lag, obwohl das eine Top-Lage in Euskirchen ist und die City Süd perspektivisch ja entwickelt werden sollte. Das Rathaus hat dann jetzt quasi den Startschuss und den Impuls gegeben, um dieses Gebiet modern zu entwickeln. Ja, das jetzige Gebäude, wenn ihr dran vorbeifahrt, man sieht es schon von außen, das ist sehr hell, sehr funktional, es ist barrierefrei zugänglich. Was man vielleicht nicht auf den ersten Blick sieht, ist, dass es energetisch sehr, sehr durchdacht ist. Es ist angebunden an das Fernwärmenetz der Eregio. Es hat Photovoltaik auf dem Dach, was auch noch zusätzlich begrünt ist und hat auch diese dunklen Elemente, die man an der Fassade sieht, mit diesen Löchern, sage ich mal. Das ist zum einen so dass es den Raum verdunkelt und es dient auch dazu, dass man bei Nacht einfach das Fenster auflassen kann und dass dennoch einbruchsicher ist, sodass eine natürliche Kühlung auch über Nacht möglich ist. Die Fertigstellung hat innerhalb des Kostenrahmens funktioniert und sogar noch vor dem anvisierten Zeitplan. Die Firma Depenbrock hat es tatsächlich geschafft, früher fertig zu werden als ursprünglich geplant. Und damit ist Euskirchen wirklich ein Paradebeispiel, dass öffentliches Bauen auch so möglich ist, dass wer das für den Flughafen BER verfolgt hat oder die Kölner Oper, das muss nicht so sein. Das geht auch anders, aber dafür wird Euskirchen in Fachzeitschriften tatsächlich auch als lobenswertes Beispiel angeführt. Das heißt, wir können auf dieses Projekt ziemlich stolz sein hier in Euskirchen. Ja, nach der Schlüsselübergabe ging es dann zurück in das, ich sag mal, Mittelalter-Rathaus an der Kölner Straße zur letzten Sitzung dort. Und in dieser Ratssitzung haben wir uns unter anderem mit zwei Anträgen unserer Fraktion abschließend beschäftigt. Die sind schon im Fachausschuss vorberaten worden. Einen Antrag haben wir eingebracht zum Thema Pflege und einen zum Thema kinderfreundliche Kommune. Ja, der Bereich Pflege, ich denke, das weiß jeder, dass die Herausforderungen da sehr groß sind. Es gibt immer mehr ältere Menschen und damit auch steigenden Pflegebedarf bei gleichzeitig fehlenden Plätzen in den entsprechenden Einrichtungen und auch dem allseits beklagten Fachkräftemangel, der natürlich auch in dem Gebiet sehr stark durchschlägt. Die meisten Menschen wollen ja gerne möglichst lange selbstständig in ihrer gewohnten Umgebung bleiben. Und hierzu bedarf es dann einer ambulanten Unterstützung. Und die gelingt dann am besten, wenn vor Ort, also im Quartier, im Stadtviertel oder auf dem Dorf, verschiedene Angebote verknüpft werden können, nämlich eine Beratung, was brauche ich, um in den eigenen vier Wänden zu bleiben, Ehrenamt und Nachbarschaft. Wenn das ineinander greift, sind die Bedingungen optimal. Ja, und meine Kollegin Stefanie Stegoweit, die ist beruflich mit dem Thema Pflege befasst und deswegen unsere Expertin und ganz in diesem Thema. Sie hat das Bielefelder Modell ins Spiel gebracht. Das ist ein Modell, das auf Prävention und Teilhabe setzt durch aktivierende Angebote, Bewegungsgruppen, Treffpunkte und Besuchsdienste und eben auf eine Koordination von Versorgung und Schnittstellen wie ambulanten Diensten, aber auch Wohnungsbaugesellschaften, Ehrenamt, Wohlfahrt und Gesundheitswesen. Ja, und Stefanie Stegoweit hat uns deshalb empfohlen, dass wir erstmal einen runden Tisch einrichten. Die Stadt Euskirchen, um relevante AkteurInnen zu vernetzen, Bedarfe hier in Euskirchen zu identifizieren und zu prüfen, ob Modelle wie eben das aus Bielefeld auch hier auf Euskirchen übertragbar sind. Der runde Tisch hätte dann ein Handlungskonzept entwickeln sollen, um nicht nur Versorgungslücken und den Fachkräftemangel abzumildern, genau durch dieses Konzept, was ich gerade beschrieben habe, sondern auch, um ein wirksames Instrument gegen die Einsamkeit älterer Menschen zu stellen. Ja, leider gab es hierfür weder im Ausschuss noch abschließend im Rat eine Mehrheit. Es wurde zwar die Dringlichkeit des Themas gesehen, aber es wurde auf die Zuständigkeit des Kreises verwiesen und es gab keinen Willen dazu, einen weiteren Arbeitskreis zu gründen, was sehr, sehr schade ist. Was hingegen sehr erfreulich war, ist, dass, wie auch schon im Fachausschuss, der Rat einstimmig beschlossen hat, dass Euskirchen kinderfreundliche Kommune bleiben soll und die Teilnahme an der von UNICEF und dem Deutschen Kinderhilfswerk getragenen Initiative zu verlängern. Bei dieser Initiative geht es darum, die Rechte von Kindern und Jugendlichen ernst zu nehmen, sie bei Entscheidungen und der Gestaltung ihres Lebensumfeldes mit einzubeziehen und ihre Zukunft eben nachhaltig und generationengerecht zu gestalten. Das ist ein Kernanliegen grüner Politik, weshalb wir damals zu Beginn der letzten Wahlperiode gemeinsam mit der CDU den Antrag auf Teilnahme an genau diesem Programm gestellt haben Und Ende 2023 ist Euskirchen dann auch mit dem Siegel Kinderfreundliche Kommune ausgezeichnet worden. Seitdem wurden zahlreiche Maßnahmen aus dem Aktionsplan, der in diesem Kontext erarbeitet worden ist, umgesetzt. Es wurde zum Beispiel ein neuer Kinderstadtplan erstellt, Aktionen im Bereich Mobilität und Social-Media-Projekte durchgeführt. Es ist ein Kinderrechtekoffer angeschafft worden und so ein Spielomino-Mobil, womit man gezielt Orte anfahren kann und Kinder sich dort Sachen ausleihen können und so weiter und so fort. Spielplatzgeräte gab es, Spaziergänge mit den Kindern und Jugendlichen und Pumptracks sind nach den Wünschen von Kindern und Jugendlichen gestaltet worden. Also da ist sehr, sehr viel passiert. Kinderfreundlichkeit wirkt sich einfach positiv auf ein respektvolles Zusammenleben aus, wovon alle Generationen profitieren, nicht nur die Kinder und Jugendlichen selber, die natürlich im Zentrum des Ganzen stehen. Ja, als kinderfreundliche Kommune ist man Teil eines bundesweiten Netzwerks, wo man sich mit anderen Kommunen und ExpertInnen zu dem Thema austauschen kann. Und deshalb war es uns wichtig, dass Euskirchen sich auch ein weiteres Mal an dieser Initiative beteiligt und das Siegel verlängert. Das Ziel soll natürlich sein, dass wir dauerhaft Kriterien entwickeln und in einem dritten Schritt das Siegel dann tatsächlich unbegrenzt tragen dürfen. Ja, das ist sehr schön, dass das einstimmig eine Mehrheit gefunden hat. Ja, ein weiterer Punkt des letzten Rates, eigentlich das Wichtigste, das waren die Haushaltsreden der Fraktionen. Die sind im politischen Jahr besonders für die Fraktionsvorsitzenden immer eine ganz besondere Sache. Die gelten als so etwas wie die Königsdisziplin. Es ist nämlich die einzige Gelegenheit im Jahr, dass man ein Statement auch so etwas genereller Art abgeben kann und 10 Minuten am Stück ununterbrochen sprechen darf im Rat. Es ist so, dass die Fraktionen sich im Vorfeld natürlich ausführlich mit den Zahlen auseinandersetzen und sich dazu ja auch mit dem Kämmerer beraten. Zu den Grundlagen habe ich ja in Folge 4 zu Steuern, Gebühren und Abgaben schon mal einen eigenen Schwerpunkt gesetzt. Was sind die Einnahmen der Stadt, was sind Ausgaben, wo haben wir Handlungsspielraum und so weiter. In den Haushaltsreden selbst geht es weniger um die konkreten Zahlen, sondern eher um eine Art politischen Rundumschlag, also so eine Bewertung der gesamten politischen Lage hier vor Ort. Normalerweise ist es so, dass ich meine Podcasts inhaltlich mit Notizen vorbereite und dann frei formuliere. So halte ich es auch in der politischen Arbeit, in Ausschüssen und in den Ratssitzungen. Bei der Haushaltsrede ist das ein bisschen anders. Da gibt es einen ausformulierten Text, den ich deshalb gleich ausnahmsweise dann auch in diesem Format vorlesen möchte. Bevor ich damit starte, möchte ich aber noch eine Einladung an euch aussprechen. Ich habe jetzt in den vergangenen Folgen zu den verschiedensten Aspekten meiner Arbeit als grüne Fraktionsvorsitzende berichtet, von Terminen, Empfängen, aus Ausschüssen und so weiter, gerne auch mit Gästen und Kolleginnen und mich dabei davon leiten lassen, was ich selber halt spannend, interessant oder in irgendeiner Form berichtenswert finde. Wenn ihr aber Themen aus dem Umfeld der Euskirchener Kommunalpolitik habt, zu denen ihr gerne mehr wissen möchtet, zu denen ihr von mir einen Input, einen kleinen Bericht haben möchtet, dann kontaktiert mich doch bitte per Mail unter simone.galliat@grüne mit OE geschrieben, -euskirchen.eu. Es würde mich wirklich freuen, von euch zu hören und dann kann ich auch gerne auf den einen oder anderen Wunsch eingehen. Ja, und nun zu meiner diesjährigen Haushaltsrede 2026. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, in diesem Jahr möchte ich den Dank voranstellen. Dank an den Verwaltungsvorstand, die Fachbereichsleitungen und alle Mitarbeitenden für die geleistete Arbeit, gerade auch mitten in Zeiten des Umzugs vom alten in das neue Rathaus, dessen Schlüsselübergabe wir gerade gefeiert haben. Dank natürlich wie immer an dieser Stelle, insbesondere an den Kämmerer und sein gesamtes Team für die Erstellung des Haushalts und die sorgfältige Vorbereitung, bei der keine Frage unbeantwortet geblieben ist. Unsere Fraktion wird diesem Haushalt geschlossen zustimmen. Natürlich nicht ohne ein paar Worte der politischen Einordnung. Rückgang der Frauen in NRWs Kommunen. Wo bleibt die Gleichstellung? Kommt das Aus für das Verbrenner aus? Von der Leyen sieht Abkehr von der Atomkraft als strategischen Fehler. Einparteienherrschaft oder starker Führer? Die Deutschen werden laut einer Studie offener für Autoritarismus. Vier Schlagzeilen aus den letzten 4 Monaten. Schlagzeilen, die die Frage aufwerfen, ob manche ZeitgenossInnen sich angesichts von Krisen und Ohnmachtsgefühlen nostalgisch zurück in eine vermeintlich gute alte Zeit träumen, zurück in ein fossiles, homogenes, nationales oder gar das düsterste Zeitalter deutscher Geschichte. Diagnose Post-Future Hangover. Zukunftsverkaterung als Lebensgefühl unserer Tage? Sehnsucht, Resignation oder Kater hin oder her. An den Tatsachen und real existierenden Herausforderungen ändert sich dadurch nichts. Und zur Zukunft, das lehrt die Geschichte, haben Reaktionäre rein gar nichts beizutragen. Was aber braucht es, um Zukunft zu gestalten? Prävention, Bildung und Resilienz sind die wichtigsten Investitionen in die Zukunft und nicht Reparatur und Ultrastabilität. Gefragt sind Mut und Beweglichkeit statt Panik und Besitzstandsdenken. So der Politikwissenschaftler und Zukunftsforscher Daniel Dettling. Und lassen Sie mich ergänzen, es braucht den ernsthaften Willen zur Aufklärung statt effekthascherischen Alarmismus. Verbunden mit einem langen Atem statt populistischer Schnellschüsse. Es braucht eine Haltung, die man das Trotzdem-Prinzip nennen könnte. Die Kommunalwahl im September hat die Zusammensetzung und Mehrheitsverhältnisse im Rat und in den Ausschüssen in Euskirchen verändert. Die AfD hat ebenso viele VertreterInnen wie die SPD, die UBV ihren Fraktionsstatus verloren und die Grünen 4 ihrer Mandate. Der Frauenanteil liegt bei 31%. Trotzdem haben wir nicht den Kopf in den Sand gesteckt, sondern etwas Neues gewagt. Richard von Bonn ist als Ratsherr der UBV der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen beigetreten und hat 3 weitere sachkundige BürgerInnen mitgebracht, darunter den Vorsitzenden der Unabhängigen Wählervereinigung. Alle 4 sind weiterhin Mitglieder der UBV und zugleich Teil der Grünen Fraktion. Eine ungewöhnliche, aber äußerst konstruktive Verbindung, die zusammen mehr Gewicht hat, als jede ihrer Teile einzeln hätte. An dieser Stelle herzlichen Dank an die UBV-Kolleginnen für die enge und frohgemute Zusammenarbeit, zuletzt besiegelt durch den Einzug sonnenblumengelber UBV-Kaffeebecher in den Küchenschrank der Fraktion. Das passt einfach gut. Beweglichkeit und Mut zu unkonventionellen Ansätzen hat auch der Fachbereich 6 in Abstimmung mit den beteiligten Schulen und Kitas sowie ZIM, also dem Zentralen Immobilienmanagement, wieder unter Beweis gestellt. Mit der Verlegung und Zusammenführung von Kita-Gruppen, der Nutzung ehemaliger Kita-Räume für die OGS an Grundschulen und den Überlegungen, wie man der starken Nachfrage nach Plätzen an unseren weiterführenden Schulen räumlich begegnen kann. Trotzdem stoßen auch Kreativität und Kooperationsbereitschaft irgendwann an Grenzen. Und so wird es Zeit, dass die Grundschule in Kuchenheim jetzt, wie im Haushalt vorgesehen, ausgebaut wird. Gleiches gilt für das Emil-Fischer-Gymnasium. Es gab viele Gründe, warum es hier so lange nicht weiterging. Die notwendigen Erweiterungen an den Grundschulen, der Neubau der flutgeschädigten Kitas. Überhaupt der ganze Wiederaufbauplan samt einzuhaltender Fristen. Und nicht zuletzt der Neubau des Rathauses und die Planungen der City Süd haben Kapazitäten gebunden. Trotzdem wird es jetzt allerhöchste Zeit, dass der gesamte Schulkomplex samt Stadttheater nachhaltig saniert oder sogar neu gebaut wird. Jahrelanges nur Beiflicken und Reparieren statt nachhaltiger Investitionen haben zur Folge, dass jetzt das Stadttheater vorübergehend schließen muss. Nun wird es richtig teuer. In diesem Bereich sind Fördermittel aus dem NRW-Plan gut aufgehoben, wie überhaupt jeder Euro, der in Bildungsinfrastruktur, Prävention und Resilienz gesteckt wird. Weil wir ernst nehmen, dass unseren Kindern die Zukunft gehört und Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit für uns wichtige Ziele sind, begrüßen wir die Einrichtung von ABC-Klassen, um Sprachbarrieren abzubauen. Das Startchancenprogramm, weil es da nützt, wo es am meisten Bedarf gibt, dass vielleicht Bewegung in die von uns beantragten Familiengrundschulzentren kommt, die auch die Kompetenzen von Eltern stärken. Haben wir mit der CDU die Verlängerung der Teilnahme an der Initiative Kinderfreundliche Kommune beantragt, weil es wichtig ist, dass Kinder und Jugendliche gehört, gesehen und einbezogen werden. All das fördert Beteiligung, Demokratieverständnis und Zusammenhalt und macht resilient gegenüber platten Vereinfachungen, leeren Versprechungen und bloß postulierten Problemen. Diesen Sommer jährt sich die Flut zum 5. Mal. Sie hat viel Leid und Zerstörung mit sich gebracht, aber trotzdem auch gezeigt, wie man die Krise als Chance nutzen kann. Euskirchen verfügt inzwischen über eine der modernsten Innenstädte, dank Neuanschaffung eines entsprechenden Geräts, dann bald auch mit sauberem Pflaster. Der Neubau des Cityforums wird die zahlreichen technischen und räumlichen Probleme lösen, die es im Alten gab. Und die durch den Abriss entstandene Freifläche bietet jetzt endlich Potenzial für eine dringend benötigte große innerstädtische Grünfläche. Mit dem hier stattfindenden Reallabor geht die Stadt neue, kreative Wege und bezieht die Bevölkerung in die Gestaltung mit ein. So stellen wir uns Stadtplanung vor. Nach dem Scheitern der Einführung eines Baulandmodells, einer verbindlichen Quote sowie eines Gutachtens hat die Verwaltung nicht aufgegeben und versucht nun trotzdem dem Thema bezahlbares Wohnen gerecht zu werden. Mit der Erhebung der Anzahl von Wohnungssuchenden und der Einführung eines Leerstandskatasters kommt sie damit immer wieder gestellten Forderungen unserer Fraktion nach. Auch die Einführung des Quartiersmanagements beruht auf einem Antrag der Grünen. Beweglichkeit statt Besitzstandsdenken könnte ein Motto des genossenschaftlichen Wohnbauprojekts sein, das sich gerade in der Gründung befindet. Die gemeinsame Nutzung von Räumlichkeiten und Plätzen, das Zusammenleben von Jung und Alt, die Möglichkeit, bei sich ändernden Bedarfen Wohnungsgrößen zu tauschen, bauen mit viel Holz und viel Grün. Wir sind gespannt auf die Umsetzung dieses vielversprechenden Projekts, das auch in hohem Maße öffentlich geförderten Wohnraum bereitstellen wird. Bis es auf dem übrigen Areal von Berg und Wiese weitergeht, braucht es leider weiterhin einen langen Atem. Ebenso wie für die Wiederinbetriebnahme der Sporthalle der Marienschule, die Wiedereröffnung des Waldfreibads, den Staudamm an der Steinbachtalsperre, die Sportanlage im Aul und die Umsetzung von Maßnahmen aus dem verabschiedeten Hochwasserschutzkonzept. Dass sich trotzdem sehr viel Positives in Euskirchen tut, habe ich oben skizziert und bedarf immer wieder geduldiger Erläuterung, wenn BürgerInnen dies anders wahrnehmen. Fundamentale Fehlwahrnehmungen sind ein ernstes Problem, weil sie konstruktive Politik verunmöglichen und stattdessen populistische, wenig sachgerechte Maßnahmen befeuern. Aber Aufklärung hilft. Menschen verändern ihre Sicht auf Gesellschaft, je mehr sie über die realen Verhältnisse erfahren, ob es gerecht zugeht für sie und für andere und ob es in die richtige oder falsche Richtung geht, so der Berliner Soziologe Stefan Liebig. Das gilt nicht nur im Großen, wie hier in diesem Fall bezogen auf den aktuellen Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung, sondern auch im Kleinen, wenn man Eltern in Euskirchen erklärt, unter welchen Rahmenbedingungen die Bildung von Schuleingangsklassen funktioniert, Ungeduldigen, was die Tücken des europäischen Vergaberechts sind, oder Naturliebhabern, warum ein Funkmast an einer bestimmten Stelle nicht verhindert werden kann. Stattdessen kann man es sich auch einfach machen. Man kann, wie Donald Trump, untersagen, Daten über den Klimawandel zu erheben und behaupten, CO2 sei unschädlich. Das Ignorieren von Tatsachen ändert aber nichts daran, dass das eigene persönliche oder politische Handeln oder Unterlassen Konsequenzen hat. Klimaschutz ist seit einiger Zeit kein Gewinnerthema, aber wir bleiben trotzdem dran. Der Flächenbrand, den Trump gerade im Nahen Osten entfacht hat, verursacht neben menschlichem Leid, kulturellen und ökologischen Folgen auch wirtschaftliche, die jede einzelne von uns im Portemonnaie zu spüren bekommt. Vielleicht hilft der Hinweis des spanischen Premierministers Pedro Sánchez beim jüngsten EU-Gipfel in Brüssel dem einen oder der anderen auf die Sprünge. Eine Megawattstunde Strom kostete am vergangenen Wochenende in Deutschland, Italien und Frankreich mehr als 100 Euro. In Spanien nur 14 Euro, weil das Land schon früh stark auf erneuerbare Energien gesetzt hat. Diese beiden Zahlen sagen mehr über die Probleme und die Zukunft Europas und unseres Landes aus als jedes Strategiepapier. Wir wollen nicht zurück in eine fossile Vergangenheit in Abhängigkeit von Autokraten und Diktatoren. Wir wollen nach vorne in eine bessere, nachhaltige und generationengerechte Zukunft und freuen uns über alle, die hieran auch im Kleinen hier vor Ort in Euskirchen mitarbeiten. In diesem Sinne auf eine gute Zusammenarbeit und herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Euskirchen, den 24.03.2026, Dr. Simone Galliard, Fraktionsvorsitzende Bündnis 90 Die Grünen im Rat der Stadt Euskirchen. Soweit meine Haushaltsrede. Die gibt es zum Nachlesen, ebenso wie alte Podcast-Folgen zum Nachhören und andere interessante Informationen auf der Homepage des Grünen Ortsverbands unter www.grüne, wieder mit UE, -euskirchen.eu. In der nächsten Folge werden der Ratsherr der UWV, Richard von Bonn, und der Vorsitzende der Unabhängigen Wählervereinigung, Uwe Arndt, die ich auch in meiner Haushaltsrede erwähnt habe, meine Gesprächspartner sein. Und wir werden über die gemeinsame Zusammenarbeit in der Fraktion berichten. Ich freue mich schon auf meine Gäste, wünsche euch eine gute Zeit und danke wie immer fürs Zuhören. Eure Simone Galliard.
Ein abgeschlossener Fall, zumindest auf dem Papier. Kurt Cobain, tot in seinem Haus in Seattle. Die Ermittler legen sich schnell fest, Suizid. Doch was dann folgt, ist keine Ruhe, sondern Zweifel. Ein Privatdetektiv, widersprüchliche Aussagen, ein Abschiedsbrief, der Fragen aufwirft und eine Geschichte, die bis heute weiter wächst, weil sie für viele zu einfach klingt. In der neuen Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um den Tod von Kurt Cobain, sondern vor allem darum, wie aus einem klaren Ergebnis eine andere Wirklichkeit entsteht und warum die offizielle Antwort für viele bis heute einfach nicht reicht.